NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit folgenden Themen. Die Europäische Zentralbank will erneut Staatsanleihen von Euro-Krisenländern ankaufen, aber diesmal in unbegrenzter Höhe. Das hat der EZB-Rat heute Nachmittag in Frankfurt entschieden. Was das bedeutet und wie die Reaktionen auf diesen weitreichenden Schritt aussehen, wir berichten und kommentieren. Zeitgleich war Angela Merkel heute zu Besuch beim spanischen Ministerpräsidenten Rajoy und es ging auch natürlich da um die Euro-Krise. Außerdem Programm die Herbstklausurtagung der Parteien ein Jahr vor der Bundestagswahl. Heute mit Blick auf die Union und die FDP. Und in den USA ist Barack Obama offiziell zum Kandidaten der nächsten Präsidentschaftswahlen nominiert worden. Seine Rede heute Nacht wird mit Spannung erwartet. Das und mehr jetzt hier im Echo des Tages. Ich bin Anna Osius. Guten Abend und herzlich willkommen. Die Europäische Zentralbank zeigt sich entschlossen. Zur Rettung des Euro wollen die Währungshüter alle Register ziehen. Gegen den Widerstand aus Deutschland wird die Notenbank künftig Staatsanleihen ohne Limit ankaufen. Allerdings nur, wenn sich die Krisenländer der strikten Kontrolle des Rettungsfonds unterwerfen. Aus Frankfurt berichtet Judith Kösters.
Das neue Rettungsprogramm der Europäischen Zentralbank für angeschlagene Euro-Staaten heißt OMT. Das steht für Outright Monetary Transactions. Das technische Kürzel steht für das Vorhaben der EZB, im großen Stil Anleihen von Krisenländern wie Spanien oder Italien zu kaufen. Das soll die Zinsen senken, die diese Länder auf den Anleihemärkten bezahlen müssen. Denn zwar haben Spanien und Italien Sparhaushalte verabschiedet und Arbeitsmarktreformen angestoßen, die Investoren aber scheinen das nicht zu honorieren und verlangen von Spanien vielfach über 7% Zinsen. Der Grund dafür seien auch grundsätzliche Zweifel am Fortbestand der Eurozone, sagte EZB-Präsident Draghi.
OMTs will enable us to address severe distortions in government.
Es gebe Verwerfungen an den Anleihemärkten, die man mit dem Programm angehen wolle. Das Problem seien vor allem unbegründete Zweifel am Fortbestand des Euro. Ohne einzelne Länder zu nennen, sprach Draghi das Problem an, dass Länder Reformen angehen und sich trotzdem nichts zum Besseren zu wenden scheint.
We are in a situation now where you have large parts of the euro area.
Große Teile der Eurozone sind in einer Falle von sich selbst erfüllenden schlechten Erwartungen gefangen. Diese negativen Erwartungen verstärken sich gegenseitig und könnten schlimme Folgen haben. Anders als bei früheren Anleihekäufen durch die EZB sollen von dem neuen Programm nur Länder profitieren, die ein Sparprogramm unter dem Euro-Rettungsschirm durchziehen. So soll verhindert werden, dass Regierungen sich zurücklehnen und Reformen stoppen, weil die EZB ihnen ja zu Hilfe kommt. Für Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank, ist trotzdem klar, das Anleihenkaufprogramm birgt große Risiken.
Die Nachteile dieses Programms sind, dass die EZB sich mit hohen Staatsanleihenbeständen sehr viel stärker in die Abhängigkeit und in das Wechselspiel mit der Finanzpolitik begibt. Die Unabhängigkeit der Geldpolitik ist da nicht mehr gegeben.
Das Risiko sei da, meint Kater. Der Nutzen des Programms sei es aber wert, dieses Risiko einzugehen. Jens Weidmann, der Chef der Deutschen Bundesbank, der auch dem EZB-Rat angehört, hatte sich schon im Vorfeld gegen die Anleihenkäufe ausgesprochen. Auf die Frage, ob man sich bei der Entscheidung im Rat einig gewesen sei, sagte Draghi nur, es habe eine Gegenstimme gegeben und fügte trocken hinzu, sie dürfen raten, von wem sie kam.
Mario Draghi heute zu dem Beschluss, unbegrenzt Staatsanleihen anzukaufen. Ja, einer dürfte sich über die Nachrichten heute aus Frankfurt überhaupt nicht gefreut haben. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ist nämlich ein klarer Gegner der EZB-Aktion zur Rettung des Euro. Und auch Kanzlerin Angela Merkel sieht den massiven Ankauf von Staatsanleihen mehr als kritisch. Auch wenn sie das heute nicht so offen gesagt hat. Lothar Lenz fasst die Berliner Reaktionen zusammen.
Angela Merkel vermied es, zu den Beschlüssen des EZB-Rates direkt Stellung zu nehmen. Die Geldpolitik sei nur eine Seite des europäischen Reformprozesses.
Letztlich können alle anderen Maßnahmen, die zum Beispiel der Geldwertstabilität dienen, die politischen Aktionen nicht ersetzen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir unsere Hausaufgaben als Politiker so glaubwürdig machen, dass auch die Märkte den Glauben wiederbekommen.
Deutlicher wurde der FDP-Fraktionschef im Bundestag, Rainer Brüderle. Bei einer Klausurtagung in Mainz sagte Brüderle, der Kauf von Staatsanleihen durch die Zentralbank sei nach den geltenden EU-Verträgen verboten. Wer Schulden mit der Gelddruckmaschine bekämpfe, der nehme eine steigende Inflation in Kauf und enteigne so Sparer, Arbeitnehmer und Gewerbetreibende.
Die Eurokrise hat auch die Chance in sich, dass Europa einen Sprung nach vorn macht. Weil es harte Anpassungsprozesse kriegt, kriegen wir Veränderungen hin, die wir sonst nicht hinbekämen. Und wenn der Weichmacher, das Kortison der EZB diese Anpassungsprozesse unterdrückt, ist kurzfristig der Schmerz weg, aber die Lösung ferner denn je.
Der CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt nannte den Ankauf von Staatsanleihen falsch und brandgefährlich, weil das Inflationsrisiko im Euroraum steige. Die EZB solle sich auf ihre Rolle als Stabilitätsbank konzentrieren, sagte Dobrindt. Scharfe Kritik auch aus der Opposition. SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier nannte die EZB-Beschlüsse ein Dokument des Scheiterns der Bundesregierung.
Frau Merkel weiß, dass sie in ihrer eigenen Koalition ganz offenbar keine Mehrheit mehr hat für Rettungsschirme und erweiterte Rettungsschirme. Die Folge davon ist, dass die Regierung die ganze Verantwortung jetzt der Europäischen Zentralbank zuweist.
Der Fraktionschef der Grünen, Jürgen Trittin, sagte, die Bundesregierung habe einen europäischen Schuldenpakt blockiert. Daher bleibe der EZB nun keine andere Wahl, als die gemeinsame Währung durch die Übernahme von Staatsschulden zu retten. Auch Sarah Wagenknecht, Fraktionsvize der Linken im Bundestag, nannte es unverantwortlich, dass Deutschland nun für alle weiteren Risiken der EZB mit 27% haften müsse. Die Zentralbank handle ohne parlamentarische Kontrolle des Bundestages.
Wichtige Entscheidungen von der EZB heute in Frankfurt zur Zukunft des Euros. Ein geteiltes Echo in Berlin. Bleibt die Frage, wohin steuert jetzt die Währungsunion? War die Entscheidung, unbegrenzt Staatsanleihen anzukaufen, dringend notwendig? Oder eben ein fataler Fehler der Notenbank, der jetzt ins politische und wirtschaftliche Desaster münden könnte? Und vor allem, hilft dieser Schritt entscheidend, die Eurokrise zu bewältigen? Hören Sie dazu einen Kommentar von Wolfgang Otto.
War es das jetzt? War das der Befreiungsschlag in der Euro-Krise? Nein, er war es nicht. Und trotzdem hat EZB-Präsident Mario Draghi alles richtig gemacht. Der neue Kurs der EZB wird weder die Befürchtungen der Skeptiker erfüllen, noch alle Hoffnungen der Befürworter. Anders als die Grabenkämpfe der letzten Tage und Wochen vermuten lassen, wählt Draghi einen moderaten Mittelweg. Ein radikaler Kurswechsel sieht anders aus. Kritiker haben im Vorfeld geargwöhnt. Jetzt geht das fröhliche Schuldenmachen in Euroland erst so richtig los, weil jede Regierung am Ende sicher sein kann, dass die Zentralbank Staatsanleihen aufkauft, wenn kein anderer mehr sie haben will. Aber eben das wird nicht geschehen. Die EZB stellt Bedingungen. Sie wird nur eingreifen, wenn ein Land sich unter den Euro-Rettungsschirm geflüchtet hat. Und das bedeutet, dass dieses Land ein hartes Sparprogramm akzeptieren muss. Auch hält sich die EZB die Möglichkeit offen, jederzeit den Geldfluss zu stoppen. Zum Beispiel, wenn eine Regierung gegen Sparauflagen verstößt. Von einer ungehemmten Geldpumpaktion der Zentralbank kann also keine Rede sein. Und nur die würde Inflation und Schuldenexplosion befürchten lassen. Genau genommen löst die heutige Ankündigung nur ein Problem von vielen, allerdings ein besonders lästiges: die notorische Geldknappheit der Euro-Rettungstöpfe. Die ewig ängstliche Frage, reicht das Geld, um weitere Euro-Staaten über Wasser zu halten, die gehört der Vergangenheit an. Im Notfall springt die EZB ein und die hat Geld ohne Ende. Das ist ein beachtlicher Fortschritt. Aber eben noch nicht das Ende der Euro-Krise. Das kann erst eingeläutet werden, wenn bei allen Euro-Staaten solide öffentliche Haushalte wenigstens in Sicht sind. Auf dem Weg dahin wird die Zentralbank helfen, aber die Strecke müssen die Politiker schon selbst gehen. Das hat Mario Draghi heute auch noch mal klargestellt. Geld von der Zentralbank ohne Sparprogramme wird es jedenfalls auch in Zukunft nicht geben. Und das ist eine Ansage, mit der eigentlich auch Angela Merkel sehr gut leben kann.
Ein Kommentar von Wolfgang Otto aus der Wirtschaftsredaktion für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Tja, die Bundeskanzlerin hat die Entscheidung der EZB heute im Krisenland Spanien erfahren. Dort hat sie sich nämlich heute mit dem Ministerpräsidenten Rajoy zu einem Kurzbesuch getroffen. Natürlich ging es auch da um den Euro, aber von Meinungsverschiedenheiten in Sachen Krisenbewältigung wollten die beiden nichts wissen.
Demonstrative Einigkeit zeigten Angela Merkel und Mariano Rajoy, der spanische Regierungschef, bei ihrem gemeinsamen Auftreten vor der Presse. Rajoy sprach davon, dass Spanien und Deutschland sich intensiv darum kümmern würden, den Euro zu erhalten.
España y Alemania haremos todo lo necesario para resolver de forma definitiva la crisis del euro.
Spanien und Deutschland werden alles tun, um die Krise des Euro endgültig zu meistern. Rajoy sagte außerdem, Spanien und Deutschland wollten jeden Zweifel der Märkte zerstreuen über die Fortsetzung des Projektes einer gemeinsamen Währung in Europa. Beide Staaten wollten auf eine Banken- und Fiskalunion hinwirken, um die wirtschaftliche und politische Union in Europa zu vertiefen. Die Bundeskanzlerin bot Spanien Hilfe bei der Einführung der dualen Berufsausbildung und den gemeinsamen wirtschaftlichen Aktivitäten an. Sie habe Hochachtung vor allem vor den Reformen, die in Spanien durchgeführt worden seien.
Deutschland und Spanien haben über Jahrzehnte die freundschaftlichsten Beziehungen und das wird auch weiter so sein. Und zwar nicht nur zwischen den Politikern, sondern auch zwischen den Menschen.
Außerdem seien die beiden Länder untrennbar miteinander verbunden.
Wie viele Deutsche kommen hier zum Urlaub? Wie viele verbringen viele, viele Monate? Wie viele Bürgerinnen und Bürger aus Spanien haben wir in Deutschland zu Gast oder aber auch für eine längere Zeit, die ihr Leben haben? Und das sind feste Brücken und daran wird sich auch nichts ändern.
Begleitet wurde das Treffen zwischen Merkel und Rajoy von einem spanisch-deutschen Wirtschaftsgipfel. Topmanager und Firmenbosse beider Länder hatten sich bereits am Vormittag zu einem Austausch getroffen. Dabei legte der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Hans-Peter Keitel, auch ein eindeutiges Bekenntnis zum Euro ab. Er sagte, es gebe keine spanische Krise, keine italienische Krise, es gebe nur eine europäische Krise und die sei natürlich auch eine deutsche. Die deutschen Unternehmer, die in Spanien mit mehr als 1000 Firmen präsent sind, boten auch praktische Hilfe an. Es ging dabei wiederum um die Einführung der dualen Ausbildung in Spanien nach deutschem Vorbild. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag und der Verband der spanischen Handelskammern unterzeichneten ein Kooperationsabkommen, das die Übernahme des deutschen Ausbildungsmodells in Spanien fördern soll.
Aus Madrid ein Bericht von Daniel Sulzmann. Die Fraktionen aller großen Parteien reden sich derzeit die Köpfe heiß. Ziemlich genau ein Jahr vor der Bundestagswahl überlegt jede Fraktion in ihrer Herbstklausur, wie sie sich für den Wahlkampf und das kommende Jahr aufstellen will. Bei der CDU-CSU dominierte da heute vor allem ein Thema, die geplante Zuschussrente gegen Altersarmut von Arbeitsministerin von der Leyen. Und die spürt immer schärferen Gegenwind. Volker Schaffranke.
Die Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen rackert sich ab, gibt ein Interview nach dem anderen, wirbt und kämpft für die Pläne ihrer Zuschussrente. Sie drängt geradezu auf eine schnelle Entscheidung. Als dann am Nachmittag CDU-Fraktionschef Volker Kauder nach der Klausur seiner Parteifreunde vor die Presse trat, dürften der Arbeitsministerin die Ohren geklingelt haben.
Wir lassen uns da gar nicht unter Druck bringen. Es muss eine richtige, überzeugende, gute Antwort geben. Da geht es jetzt nicht um einen 100-Meter-Lauf, sondern es geht darum, dass, wenn die richtige Antwort kommt, so schnell, wie es überhaupt nur möglich ist. Wir machen uns rasch an die Arbeit.
Soll heißen, vielen Dank, Frau von der Leyen. Aber dieser unabgestimmte Vorschlag war wirklich nicht notwendig. Der Geist, der da heißt Altersarmut, ist jetzt aus der Flasche. Aber Volker Kauder weiß sehr genau, dass die Union um diese Debatte, wie weiter mit der Rente, nicht mehr herumkommt. Dabei geht er geschickt vor und dreht das Ganze, auch um die Bundesarbeitsministerin nicht völlig im Regen stehen zu lassen.
Wir sind die Problemlöser und nicht die Problembeschreiber.
Gerda Hasselfeld als CSU-Landesgruppenchefin hört aufmerksam zu und lächelt in sich hinein. Sie kann es sich leisten und wird wesentlich deutlicher. Die Berechnungsgrundlage der Debatte über die Zuschussrente müsse realistisch sein.
Und realistisch ist nicht 30 Jahre Versicherungszeit. Realistisch ist nicht, dass gar keine Vorsorge im privaten Bereich und im Betriebsrentenbereich und dergleichen vorhanden ist, sondern zuerst muss man sich im Klaren darüber sein, was ist die Grundlage, auf der bewertet wird. Und dann kann man über Lösungen nachdenken.
Auf Nachfrage, ob die Situation der Rentner denn besser sei, als die Zahlen der Arbeitsministerin nahelegen, ist die Antwort der CSU-Frau kurz, aber deutlich.
So ist es.
Mag die Zuschussrentendebatte die Fraktionsklausur überlagert haben. Klare Ansagen zu anderen Themen gab es dennoch. Die Bundestagswahl fest im Blick, machte CDU-Fraktionschef Volker Kauder deutlich, keine Neuverschuldung und einen ausgeglichenen Haushalt bis 2016 lautet nach wie vor das Ziel.
Es kann zu keiner Ausweitung der im Haushaltsplan vorgesehenen Netto-Kreditaufnahme kommen, sondern nur zu einer Reduzierung. Das heißt also, für Ausgabenwünsche gibt es überhaupt keinen Raum und keinen Spielraum.
An dieser Aussage werden sich alle Kabinettsmitglieder, egal ob von der Union oder FDP, in der kommenden Woche messen lassen müssen, wenn der Bundestag mit den Beratungen über den Haushalt 2013 seine Sommerpause beendet hat.
Die Herbstklausur bei der Unionsfraktion ist heute zu Ende gegangen. Bis morgen Mittag sitzt noch die FDP zusammen. Und auch wenn es da natürlich um harte wirtschaftliche Themen ging, bewegt die Liberalen vor allem die schlechten Umfragewerte und natürlich auch die schon fast zur Gewohnheit gewordene Führungskrise. Und deshalb versuchte es die FDP mal mit schöner Kulisse. Aus Mainz berichtet Jochen Zierhut.
Die nächtliche Dampferfahrt auf dem Rhein mit Gesprächen und Weinprobe gehörte gestern zur Abteilung Teambildung der FDP-Klausur. Durchaus nötig, etwa beim Streit um die harsche Kritik der Parteispitze an dem Alleingang von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger mit ihrem Vorschlag, den Ankauf von Steuer-CDs zu verbieten. Sprachrohr des Parteivorsitzenden Rösler war Generalsekretär Döring. Auf beide ist die Bundesjustizministerin hinter vorgehaltener Hand richtig sauer. Zum Äußersten kam es bei der Dampferfahrt allerdings nicht. Döring jedenfalls erinnert sich so.
Nein, keiner ist über Bord gegangen.
Auch der glücklose Parteichef Philipp Rösler nicht, über dessen Zukunft hier öffentlich keiner ein wirklich kritisches Wort sagen will. Wie schon bei der Klausur vor einem Jahr gilt es, gegen das Umfragetief liberale Themen zu setzen. Titel des diesjährigen 12-Punkte-Programms:
Garantieerklärung für Freiheit.
Zentrale Themen: bezahlbare Energiepreise, stabile Währung und Schuldenabbau. Brüderles neuer Lieblingskampfbegriff: Neosozialismus. Gemeint etwa die Zuschussrente, die Arbeitsministerin von der Leyen CDU vorschlägt.
Es ist eine soziale Ungerechtigkeit, wenn jemand, der erheblich mehr Beiträge gezahlt hat, die gleiche Rente bekommt, als jemand, der es nicht getan hat, aus welchen Ursachen heraus auch immer. Da haben sie heute Neosozialistische Gefahren.
Die Variante, der sogenannte Schuldensozialismus. Eine schöne aktuelle Vorlage für den FDP-Fraktionschef, die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, erneut Anleihen von Schuldenstaaten zu kaufen. Brüderle verurteilt die Mentalität, die Geldpresse anzuwerfen, und vergleicht die EZB-Maßnahmen mit dem Entzündungshemmer Cortison.
Ist kurzfristig der Schmerz weg, aber die Lösung ferner denn je.
Wirtschaftsminister Rösler kommentiert die EZB-Entscheidung weniger scharf, sagt aber auch, Anleihenkäufe könnten niemals eine dauerhafte Lösung sein, müssten mit Bedingungen verknüpft werden. Aber Brüderle warnt heftig vor Inflation und kritisiert, dass der Weg über die Notenpresse den verschuldeten Staaten Anreize für Reformen nehme.
Eine freie Gesellschaft braucht stabiles Geld. Lenin sagte, wenn ihr die Kapitalisten sinngemäß kaputt machen wollt, zerstört ihr Geld. Mit einer Partei der Freiheit ist eine Zerstörung unseres Geldes nicht machbar.
Zum liberalen Profilierungsversuch gehört dann auch, dass die Bundestagsabgeordneten einen schuldenfreien Bundeshaushalt schon für 2014 anstreben, 2 Jahre früher als gesetzlich vorgeschrieben. Und populär auch die Forderung nach bezahlbaren Energiepreisen. Die sogenannte Übersubventionierung einzelner Ökoenergiequellen habe die Strompreise stark ansteigen lassen.
Soweit die Herbstklausuren von Schwarz-Gelb, die jetzt zu Ende gehen. Die Oppositionsparteien tagen noch ein bisschen weiter, dazu dann morgen mehr an dieser Stelle. Etwa 1,3 Billionen Kubikmeter Erdgas befinden sich unter deutschem Boden, allerdings in tiefen Gesteinsschichten. Fracking, so heißt diese äußerst umstrittene Methode, das Erdgas durch Sprengung zu gewinnen. Und heute wurde bekannt, das soll in Deutschland nur unter ganz strengen Auflagen überhaupt erlaubt werden. Denn eine umfangreiche Studie des Umweltbundesamtes hat klargestellt, es drohen massive Umweltschäden. Dagegen hatten sich ja auch schon mehrere Bürgerinitiativen gebildet. Anne Preger berichtet.
Die Bürgersorgen sind berechtigt. Es ist nicht ohne Risiko, Erdgas mithilfe von Fracking aus Schiefergesteinen oder Kohleflözen zu holen. Diesen Schluss ziehen die Gutachter in ihrer mehr als 400 Seiten schweren Studie. Bundesumweltminister Peter Altmaier kann sich aufgrund des Gutachtens Fracking in Deutschland in Zukunft unter strengen Auflagen vorstellen.
Das Gutachten kommt nicht zu einem definitiven Ergebnis im Hinblick auf die Zulässigkeit von Fracking. Es wird zum jetzigen Zeitpunkt kein generelles Verbot gefordert. Man kann aus diesem Gutachten allerdings sehr wohl den Schluss ziehen, dass man auf jeden Fall in Trinkwassergebieten Fracking nicht zulassen sollte. Man kann den Schluss daraus ziehen, dass in allen anderen Bereichen eine Umweltverträglichkeitsprüfung eigentlich unerlässlich ist.
Das würde bedeuten, Gesetze zu ändern, um Gasförderfirmen zur Sorgfalt bei der Planung zu zwingen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, angehört zu werden. Zurzeit werden in Deutschland an Unternehmen keine neuen Genehmigungen für die Erkundung von Gebieten erteilt. Dieser Erkundungsstopp gilt zunächst auch weiter. Zeit für eine sachliche Debatte, wie der Bundesumweltminister warb.
Das heißt, dass wir jetzt nicht vollendete Tatsachen an irgendeiner Stelle schaffen, sondern die begonnene Diskussion zu einem vernünftigen Abschluss bringen.
Diese Aussage ist wohl auch als Wink nach Düsseldorf zu verstehen, keinen politischen Alleingang zu machen. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte nämlich ebenfalls ein Gutachten in Auftrag gegeben, das sie morgen der Öffentlichkeit vorstellen will. Der Bundesminister presche damit seiner Pressekonferenz heute unerwartet vor. Die Bundesfraktionschefin der Grünen, Renate Künast, sieht ihn unter Druck.
Wahrscheinlich ist er aber auch gezwungen gewesen, Entsprechendes zu machen, weil er natürlich sieht, dass wie bei der CO2-Speicherung die verschiedenen Regionen in Deutschland kein Interesse daran haben und die Menschen Zweifel haben an der Unbedenklichkeit der Technik und ihren Nebenwirkungen.
Nach den Eckpunkten, die bereits bekannt wurden, sieht auch das nordrhein-westfälische Gutachten eine Gefahr für das Grundwasser durch Fracking. Es sind inhaltlich aber auch keine Widersprüche zwischen Bundes- und Landesgutachten zu erwarten. Denn beide Studien haben zum Teil die gleichen Ingenieure, Geowissenschaftler und Juristen geschrieben. Aber auch mit zwei Gutachten ist noch nicht alles zur Erdgasförderung mit Fracking gesagt. Denn wie die Experten selbst schreiben, fehlen immer noch wissenschaftliche Erkenntnisse zu vielen kritischen Punkten. Weil sich das Bundesgutachten nur mit den unterirdischen Risiken befasst hat, will das Umweltbundesamt eine weitere Studie in Auftrag geben. Darin soll es dann um Klimabilanzen, Bohrtürme, Chemikalienlager, Lkw-Verkehr und Lärm gehen, also alles, was oberirdisch ist.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Und wir gehen ins Ausland und damit in die USA zum Nominierungsparteitag der Demokraten. Nur wenige Tage ist es ja her, dass der republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney gekürt wurde. Jetzt ist Barack Obama dran. Er spricht in wenigen Stunden zu seinen Anhängern. Die Rede wird mit Spannung erwartet. Vorher gab es schon ein flammendes Plädoyer vom ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton. Martin Ganselmeier berichtet.
Die Kommentatoren in den amerikanischen Medien waren sich einig wie selten. Die Rede des früheren Präsidenten Bill Clinton war die beste, die er je gehalten hat. Mitreißend, Volltreffer, Slam Dunk, lauten die Überschriften am Morgen danach. Clinton selbst wurde von den demokratischen Delegierten wie ein Rockstar gefeiert. Und noch größer wurde der Jubel, als am Ende Präsident Obama hinter der Bühne hervorkam und seinen Vorvorgänger im Amt umarmte. Ein Bild mit Symbolkraft für Amerikas Fernsehzuschauer. Zwei demokratische Präsidenten mit der gleichen erfolgversprechenden Wirtschaftspolitik. Dass Präsident Obama nach der schwersten Wirtschaftskrise seit den 30er Jahren die schwierigere Ausgangsposition hatte, war eines der Hauptthemen in Clintons Rede. Kein Präsident, weder ich noch einer meiner Vorgänger, sagte Clinton, hätten jemals den ganzen Schaden in nur 4 Jahren beheben können.
No one could have fully repaired all the damage that he found in just 4 years.
Ausgerechnet die Republikaner, die für diesen Schaden mitverantwortlich seien, drängten nun erneut an die Macht, spottete Clinton. Sie haben Obama ein totales Chaos hinterlassen und weil er immer noch nicht mit dem Aufräumen fertig ist, sagen sie, feuert ihn und bringt uns wieder an die Macht. Obama habe deshalb 4 weitere Jahre verdient, zumal es am 6. November um eine Richtungswahl gehe, sagte Clinton. Wenn du sagst, jeder für sich, es siege der Stärkere, dann wähle die Republikaner. Wenn du aber ein Land mit gemeinsamem Wohlstand und gemeinsamer Verantwortung willst und in einer Solidargemeinschaft leben möchtest, dann solltest du Barack Obama und Joe Biden wählen. Clintons Rede war der 2. Baustein in einer geschickten Parteitagsdramaturgie. Nachdem First Lady Michelle Obama am 1. Tag den Präsidenten als Charaktermensch und Familienvater gelobt hatte, zerpflückte Bill Clinton die Kritik der Republikaner und erinnerte die Amerikaner daran, wer ihnen die Wirtschaftskrise eingebrockt hatte. Präsident Obama selbst kann diese Steilvorlagen heute Abend verwandeln, wenn es ihm gelingt, in seiner Rede eine Vision für die nächsten 4 Jahre zu vermitteln. Keine leichte Aufgabe ist die Rede von Bill Clinton doch kaum zu toppen. Und die Erwartungen an Obama sind sehr hoch.
Vor der Küste der Türkei hat sich heute das schlimmste Flüchtlingsdrama seit Jahren ereignet. Mindestens 58 Menschen sind ertrunken, als ihr kleines Boot nur wenige Meter vor der Küste auf einen Felsen gelaufen ist. An Bord waren vor allem Frauen und Kinder. Reinhard Baumgarten berichtet.
Viele der Ertrunkenen hatten nicht die geringste Chance. Sie waren unter Deck im Lagerraum eingeschlossen. Es waren vor allem Frauen und Kinder. 25 Kinder sollen unter den Toten sein. Insgesamt sind türkischen Angaben zufolge 58 Menschen ertrunken. Es waren offenbar Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak und Palästina. Wie viele Menschen an Bord waren, ist nach wie vor unklar. Es müssen über 100 gewesen sein. Der türkische Kapitän, ein Matrose sowie 46 Flüchtlinge überlebten das Unglück. Die Flüchtlinge hätten trockene Kleidung und warme Speisen bekommen, sagt Landrat Tahsin Kurtbeyoğlu.
Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Der Kapitän befindet sich in Polizeigewahrsam. Sein Boot war 15 Meter lang und hatte sehr wahrscheinlich mehr Passagiere an Bord, als es die Kapazität des Bootes zulassen würde. Bis zur Stunde hat der Kapitän noch keine Angaben zur Route gemacht. Allerdings haben wir Vermutungen.
Sehr wahrscheinlich sollten die Menschen mit dem Seelenverkäufer nach Griechenland geschmuggelt werden. Von dort sollte es ersten Aussagen von Geretteten zufolge weiter nach Großbritannien gehen. Das Boot ist nicht einmal 100 Meter von der Küste entfernt gegen einen Felsen geprallt, leckgeschlagen und schnell gesunken. Wer konnte, rettete sich durch einen Sprung ins Wasser und schwamm zum nahen Ufer. Rettungskräfte suchten vor der Küste des kleinen Ortes Ahmet Bailey nahe Izmir stundenlang nach Überlebenden. Die Türkei gilt als das wichtigste Transitland für illegale Einwanderer in die Europäische Union.
Ein Bericht von Reinhard Baumgarten. In den französischen Alpen hat sich ein mysteriöses Gewaltverbrechen ereignet. Ein von Kugeln durchsiebtes Auto auf einem Parkplatz, 4 tote Menschen. Einzig 2 kleine Mädchen haben die Tat schwer traumatisiert überlebt. Was genau passiert ist, weiß niemand.
Gestern Nachmittag wurden 3 Menschen in einem BMW mit britischem Kennzeichen auf einem einsamen Waldparkplatz in der Nähe von Annecy erschossen. Auch ein französischer Radfahrer aus der Region fiel den Kugeln zum Opfer. 2 kleine Mädchen überlebten das Drama, eins davon wurde jedoch schwer verletzt. Doch schon bei der Identität der Opfer ist die Polizei äußerst zurückhaltend. Der Staatsanwalt Eric Maillot.
Concernant les identités donc des personnes.
Was die Identitäten angeht, haben wir bisher keine Papiere für die junge Frau und die Kinder gefunden. Für die ältere Frau haben wir einen schwedischen Pass gefunden. Außerdem ist ein irakischer Pass aufgetaucht. Damit wird die Lage immer unübersichtlicher. Hieß es doch zuerst, dass eine britische Familie aus einem Vorort von London, die auf einem Campingplatz in der Nähe eines Sees Urlaub gemacht hatte, Opfer der grausamen Tat wurde. Auch hieß es, der getötete Familienvater sei in Bagdad geboren und englischer Staatsbürger. Diese Angaben müssen jedoch offenbar noch überprüft werden. Insofern ermittelt die Polizei derzeit in alle Richtungen. Colonel Benoit Winermann.
En ce qui concerne les hypothèses de travail, je ne vous cache pas que à l'heure actuelle elles sont multiples.
Was unsere Arbeitshypothesen angeht, halten wir uns alles offen. Das Bild, das sich uns bietet, ist absolut ungewöhnlich und grausam. Es übersteigt jede Fernsehfiktion.
La fiction télévisée.
Offenbar wurden die Opfer gezielt hingerichtet, zum Großteil durch Schüsse in den Kopf. Und auch das 7-jährige Mädchen, das verletzt am Rande des Parkplatzes gefunden wurde und derzeit in einem Krankenhaus behandelt wird, sollte offenbar getötet werden, sagt der Staatsanwalt.
Il semblerait qu'elle présente un certain nombre de coups, de fractures du crâne, de contusions extrêmement violentes.
Das Kind hat mehrere schwere Verletzungen am Kopf, außerdem Schussverletzungen an der Schulter. Das Mädchen wurde sehr heftig geschlagen, so viel steht fest. Die 4-jährige Schwester des schwerverletzten Mädchens konnte unverletzt geborgen werden. Allerdings hatte sich das Kind mehr als 8 Stunden lang unter den Beinen seiner toten Mutter im Wagen verborgen. Die Spurensicherung war schon lange mit der Beweisaufnahme beschäftigt und hat erst mitten in der Nacht das Kind entdeckt, das sich vollkommen ruhig verhalten hatte. Eine Tatsache, für die die Ermittler sich jetzt rechtfertigen müssen. Das kleine Mädchen ist jetzt in der Obhut von englischen Polizeipsychologen, die zum Ort des Verbrechens geflogen wurden. Ihre große Schwester, die wohl die wichtigste Zeugin dieses rätselhaften Verbrechens ist, wurde in ein künstliches Koma versetzt. Sie soll jedoch in den nächsten Tagen vernommen werden.
Aus Frankreich war das ein Bericht von Daniela Karls. Und damit endet auch das Echo des Tages für heute. Ich bin Anna Osius und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.